Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alexander Valtin-Goya ist bei uns der CEO und Co-Founder von Coinpanion. Er war ja neu schon mal hier zu Gast und jetzt hat das Unternehmen seine Finanzierungsrunde aufgestockt. Eine Seed-Runde über 5,5 Millionen Euro für ein Unternehmen, das in Kryptowährungen investiert und zwar in eurem Auftrag. Also ich kann nicht beurteilen, ob das Ganze für euch sinnvoll ist. Sind auch wirklich keine Investmentempfehlungen, aber vielleicht schaut ihr euch das mal an. Vielleicht passt es ja zu euch. Auf jeden Fall kann man über Coinpanion in verschiedene Kryptowährungen auf einmal investieren. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt bei dem ganzen Gespräch. Geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher, denn auch da habe ich natürlich viel gelernt. Denn wie jeden zweiten Mittwoch, heute mal wieder To Infinity and Beyond. Ihr kennt unseren Podcast, der sich mit den wichtigsten Wirtschaftsthemen der Zukunft beschäftigt. Also unter anderem Blockchain, Krypto, Web 3.0, NFTs oder DeFi. Und heute geht es um das Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies. Und das Tolle diesmal, wir waren nicht nur zu dritt. Ihr wisst ja, der Podcast wird gehostet von Kerstin K. Eismann, von Daniel Höpfner und von mir. Aber heute hatten wir zum allerersten Mal einen Gast und es war wirklich ein ganz, ganz großartiger Gast, der extrem viel Wissen mitbringt zu diesen Themen. Hört euch das mal an. Ich fand es ein super Gespräch. Wer der Gast ist, verraten wir nachher. Kleine Überraschung, aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten, wenn euch diese Themen interessieren. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Alexander Valtin-Goya, der CEO und Co-Founder von Coinpanion.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, ich freue mich. Alexander Valtin-Goya ist hier, CEO und Co-Founder von Coinpanion. Hallo Alex.
Hi, servus, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, freut mich auch, dass du wieder da bist. Und es tut sich was bei euch. Ihr habt eure Seed-Runde aufgestockt. Jetzt, bevor wir darüber sprechen, warum man sowas macht, erzähl nochmal kurz ein paar Sätze zu euch für die den Podcast mit dir nicht gehört haben.
Ja, klar. Hi, ich bin der Alex, bin CEO und Co-Founder von Coinpanion. Und was wir im Prinzip versuchen zu machen, ist diesen ETF-Gedanken, den wir jetzt bei Aktien kennen. Heißt, du investierst nicht in eine Einzelaktie, sondern in eine gewisse Branche, in eine gewisse Idee oder in eine gewisse Industry. Versuchen wir auf Digital Asset zu bringen. Die Idee ist damit einfach ganz simpel. Anstatt, dass du dich jetzt wirklich damit beschäftigen musst, was macht Cardano, was macht Solana, was ist mit diesen Bored Apes da, versuchen wir wirklich Portfolioansätze zu bauen. Heißt, du willst in die Metaverse-Industrie zu investieren, helfen wir dir wirklich mit einem Portfolioansatz in Metaverse zu investieren. Du sagst, okay, ich finde DeFi spannend, kenne mich jetzt aber nicht wirklich aus, welche Coins da jetzt wirklich diese Technologie nach vorne treiben, was sich da wirklich tut, bietet Coinpanion wieder ein Portfolio auf DeFi-Fokus, wo du ganz einfach Access zu gewissen Märkten bekommst, ohne diese mühselige Arbeit reinzustecken. So eben ein bisschen wie ETFs mit Aktien, anstatt dass du jetzt wirklich sagst, ich gehe auf Single Assets, investiere ich in Ideen, Branchen, Richtungen und profitiere so von der langfristigen Entwicklung einer Industry, anstatt von einzelnen Projekten.
Und warum soll man euch vertrauen?
Ja, gute Frage. Naja, ich glaube, unser Track Record zeigt ganz gut, dass wir das eigentlich ganz gut machen. Tendenziell performen im Markt über die letzten 2 Jahre, wo jetzt die meisten unserer Produkte live sind, haben wir den ständig outperformed. Aber ich glaube, es geht hauptsächlich darum, wir fahren ein recht transparentes Modell. Wir haben transparente Partner im Hintergrund. Wir zeigen auch relativ offen, wie wir das Ganze machen. Da auch ein kleiner Hinterhinter. Wir werden in den kommenden Monat eine eigene Seite launchen, wo wir ganz genau zeigen, wie bewerten wir die Coins, wie funktioniert das System. Und die können dann Nutzer auch selbstständig verwenden, um zum Beispiel ihren Lieblingscoin mal zu checken, wie den Coinpanion einstuft. Also kurz gesagt, es ist ein mathematisches Modell dahinter, das wir offen zeigen. Wir können wieder einen Track Record zeigen, es hat gut funktioniert. Und grundsätzlich ist es dann natürlich auch eine Branding-Geschichte. Also wir versuchen unser Wissen recht viel rauszutragen, machen recht viele Interviews, schreiben Expertenartikel, um zu zeigen, wir sind da wirklich tief drinnen. Und am Ende ist es wie bei einer Vermögensverwaltung, klar, du musst uns halt als Person, als Unternehmer vertrauen.
Du, dann sag mal ganz kurz vielleicht für die sich jetzt mit Kryptowährungen nicht ganz so gut auskennen. Es gibt ja unendlich viele Kryptowährungen. Wie trennt man denn eigentlich da die Spreu vom Weizen?
Ja, prinzipiell, was ganz cool ist oder wo wir gesehen haben, wo sich der Kryptomarkt in den letzten so 2 Jahren hinentwickelt hat, ist, dass sich innerhalb dieser Kryptobranche mittlerweile sehr viele Subbranchen entwickelt haben. Es gibt verschiedene Tokens, Coins oder Projekte, die sich auf verschiedene Richtungen spezialisieren. Und das kann man eigentlich ganz klar bei den Top 2 eigentlich schon sehen. Also Bitcoin ist tendenziell von der Technologie her ganz was anderes als Ethereum. Und insgesamt haben wir jetzt einfach diesen ganzen Markt zwischen DeFi, Smart Contract Plattform, Oracle Platforms, you name it. Es ist relativ viel Technologie in den ganzen Markt. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich mal zu schauen, in welche Richtungen gehen die einzelnen Märkte. Mhm. Sagen wir, du interessierst dich jetzt für Smart Contract Technologie. Du glaubst daran, dass Middlemans überflüssig werden, dass sehr viele Verträge automatisiert zwischen einzelnen Parteien durchgeführt werden können und dass diese Technologie geeignet ist, das richtig zu machen. Der zweite Step, den wir dann nehmen, wir sagen also, wir schauen uns mal diese Industrie an, schauen, okay, das ist eine Investmentthese. Und das zweite ist, dass wir eigentlich relativ viel auf datenbasierten Ansätzen entscheiden, ob wir jetzt da rein investieren oder nicht. Mhm. Und da ist wieder ein ganz cooler Faktor bei Blockchain. Im Vergleich zur klassischen Industrie macht Blockchain die Asset-Klasse sehr transparent. Mhm. Ich sehe, auf wie vielen Wallets die Assets verteilt sind. Das ist zum Beispiel ein Wallet, was 90% der ganzen Supply verteilt. Und wir sehen, geht relativ viel von Exchanges rein, geht sehr viel Exchanges raus. Also man sieht auch sehr viel, wie bewegen sich die Gelder. Und anhand dessen kann man dann relativ gut mathematisch auch abschätzen, okay, ist das ein Projekt, das mehr gekauft wird, um es langfristig zu halten? Ist es ein Projekt, das eher getradet wird? Ist es ein Projekt, das sich sehr zentral an eine Person zentriert? Das ist ein Wallet zum Beispiel, das 90% der Assets hält. Mhm. Und anhand dessen kannst du eben fundamental schon ein bisschen abschätzen, ist es ein gutes Projekt oder ist es ein nicht so ein gutes Projekt? Und ein weiterer Faktor, den wir mit einfließen lassen, ist auch Sentimental Analysis. Also gibt es auch mittlerweile einige an Tools, aber wir schauen uns einfach an, ist auch eine Netzwerk-Community dahinter. Weil sehr viele Projekte funktionieren heutzutage auf dieser Blockchain-Basis einfach durch die Community. Ich glaube, wieder Ether ist wieder ein super Beispiel. Es gibt sehr viele Technologien, die darauf aufbauen, die auf den Standard aufbauen. Und wir glauben eben ganz stark daran, dass wenn die Community um ein Projekt größer wird und mehr Use Cases dann entwickelt werden, dass es dann auch ein guter Investment Case ist.
Jetzt hast
es ist nicht so leicht.
Ja, ich merke schon.
Aber es ist einiges.
Ne? Ja. Aber du hast eben zweimal schon genannt, dieses Thema, es liegen 90% der Krypto-Wallets, der Kryptowährung in einem Wallet, denn 90% der Coins. Das ist so ein Indikator für Fraud auch schon für euch oder ist es ein Indikator für eine sehr junge Währung oder was? Wofür ist das ein Indikator?
Ich habe es jetzt zweimal erwähnt, weil es tatsächlich sehr oft der Fall ist. Es gibt einige Projekte, wo sich einfach sehr viele Assets an sehr wenige Menschen bündelt. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, die Top, also 1% aller Wallet-Adressen besitzen 90% aller Tokens. Mhm. Und das große Risiko ist eigentlich sehr stark liquiditätsbedingt. Mhm. Naja, jetzt habe ich eine Person, die 90% beispielsweise des Supplies einer gewissen Kryptowährung besitzt. Wenn der sich jetzt entscheidet, relativ viel auf dem Markt zu schwemmen, kann er damit den Preis des Marktes sehr stark steuern, was für uns einfach ein sehr großer Risikofaktor ist. Mhm. Du hast halt einfach einen Marktteilnehmer, der im Prinzip 90% des Marktes besitzt und dadurch auch sehr stark eben den Preis mit beeinflussen kann.
Ab wann ist denn dieser ganze Markt nicht mehr riskant? Was würdest du denn da sagen? Weil für mich ist es momentan noch, von außen betrachtet, ein sehr großes Glücksspiel.
Naja, man muss ganz offen sagen, Krypto ist ein riskanter Markt. Also ich glaube, jeder, der sagt, okay, nee, Krypto ist mittlerweile nicht mehr so riskant, der lügt. Krypto als Asset-Klasse befindet sich noch sehr stark in den Kinderschuhen. Klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist de facto so. Wir haben jetzt roundabout 2 Trillionen US-Dollar im gesamten Markt. Das ist so groß wie eine der größten Firmen am Stock Exchange. Also es ist eigentlich de facto, wenn du es mit anderen Asset-Klassen vergleichst, ist der Markt gesamtmarktkapitalisierungstechnisch sehr, sehr klein. Und das heißt, kleine Volumina können auch noch sehr stark den Markt treiben. Mhm. Wird jetzt immer weniger. Man sieht es auch schon bei Bitcoin. Die Volatilität von Bitcoin ist in den letzten Jahren deutlich nach unten gegangen. Aber kurz gefasst, der Markt ist noch sehr klein und dadurch auch sehr riskant. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das als Teil einer Gesamtportfolioallokation sieht. Klar, Krypto ist riskant, wenn es meine einzige Position ist oder wenn es meine größte Position ist. Aber im Gesamtportfolio sind, wenn ich sage, ich habe Aktien, ich habe vielleicht Real Estate, ich habe vielleicht noch was dazu wie Collectibles, Private Equity, depending in welchem Wealth Gap du jetzt da bist, ist es dann in dieser Konstellation aber nicht mehr riskant. Und ist dann eigentlich ein Renditebringer. Also das Gute ist immer, oder das Gute und das Schlechte, bei kleinen Märkten, das ist ja immer ein Risk-Reward-Game, sie haben ein höheres Risiko bei Krypto, haben aber eine höhere potenzielle Upside. Mhm. Zum Beispiel bei Aktien, so einem Gesamtmarktaktien, kleineres Risiko, kleinere Upside, potenzielle Upside. Und deshalb, klar, ist riskant, dafür sehr, sehr viel Rendite versprechen. Und im Gesamtportfolio-Kontext macht es auf jeden Fall Sinn, heutzutage Krypto beizumischen. Es ist einfach die Asset-Klasse unserer Generation. Ich glaube, es ist auch sonst, sieht man eigentlich keine Asset-Klasse, wo so viel Entwicklung, die so schnelllebig ist. Ich sage mal Schlagwort NFTs, DeFi, Web3, wo einfach sich so viel tut, dass man nicht doch einen kleinen Teil seines Portfolios auch in diese Asset-Klasse investiert.
Und das wollte ich gerade mal fragen, welchen Teil empfiehlst du denn da? Also ich meine, jetzt bist du natürlich ein bisschen biased, aber wenn du, sag mal, jetzt würdest du vielleicht jemanden aus deinem engen Verwandten- oder Freundeskreis empfehlen, eine Risikoallokation, da eine Risikodiversifikation aufzunehmen und zu sagen, mach doch auch ein bisschen was in Krypto. Wie viel Prozent würdest du sagen, verglichen jetzt mit Immobilien, normalen Aktien und so weiter?
Also ich würde sagen, es ist mega, mega schwer. Also es hängt natürlich davon ab, wie viel Risiko du eingehst. Ich als Beispiel bin wahrscheinlich viel zu stark in Krypto investiert für das typische Gemüt eines Risikoprofils. Mhm. Ich glaube auch kurz gefasst, der Prozentsatz des Portfolios, den man heutzutage in Krypto investieren sollte, ist sicher gestiegen. Also der Markt, es ist einfach, wir haben eigentlich jetzt in den letzten paar Jahren eine Asset-Class, die eigentlich so der Goldstandard war, in jedem Portfolio verloren, Anleihen. Mittlerweile kannst du eigentlich Anleihen ja hart gedrückt in die Tonne schmeißen. Du kriegst keine Renditen mehr. Wir leben in einer Hochinflationsphase. Du musst investieren und das eine Asset-Klasse weniger. Hm. Und jetzt Daumen mal Pi, schwer zu sagen wieder. Ich glaube, es sollte aber im unteren zweistelligen Prozentbereich sein, also 10-20% des Portfolios. Mhm. Wäre wahrscheinlich für einen durchschnittlichen Anleger eine recht gute Allokation, je nachdem, wie viel Risiko man eingehen will. Aber 10-20% gefühlt macht man nichts falsch.
Und jetzt verstehe ich euch richtig, ihr nehmt trotzdem Risiko raus, indem ihr das Risiko dann streut als ETF.
Rechtlich ist es also nicht wirklich ein ETF. Es
ja,
ist
aber so von der Logik her, ne?
Ja, genau, von der Logik. Es ist ein Portfolio, es ist ein Mix aus mehreren Assets. Ganz genau. Also du hast ja trotzdem immer noch, überspiegeln wir das Ganze auf den Immobilienmarkt. Jetzt stell dir vor, Immobilien machen im Durchschnitt 6-8% jährliche Rendite, je nachdem, welche Zeiträume du nimmst, aber die haben relativ konstanten jährlichen Zuwachs über sehr viele Jahre verteilt. Das ist aber der Immobilienmarkt. Und jetzt gehe ich als Anleger her und kaufe mir eine Wohnung in Wien, eine 50 Quadratmeter Wohnung in Wien, dann ist es ja nicht gesagt, dass diese Wohnung genau den Markt widerspiegelt. Mhm. Und ich habe das sogenannte Klumpenrisiko. Also ich habe das Risiko, dass meine Immobilie, weil ich vielleicht einen schlechten Preis gezahlt habe, weil es vielleicht nicht so gute Lage ist, whatever, es kann ja auch einfach sein, dass, ich weiß nicht, in der Wohnung darunter passiert irgendwas, schlechte Schlagzeilen, die Gegend entwickelt sich schlecht und meine Immobilie performt sogar negativ. Dieses Risiko habe ich, wenn ich jetzt sage, ich investiere mein Kapital in eine Immobilie. Jetzt fange ich an, aber mein Geld nicht mehr in eine Immobilie zu investieren, sondern in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr nehmt immer mehr, je mehr, desto besser. Und fange an, mein Risiko zu streuen. Über verschiedene Städte, über verschiedene Größen, über verschiedene Kontinente. Mhm. Und fange damit an, die Marktrendite mitzunehmen. Und dasselbe ist auch bei Krypto. Wenn ich jetzt sage, ich investiere nur in ein Token. Sagen wir, ich finde Solana mega, weil sie sehr viele Probleme von Ethereum lösen. Ich finde das Entwicklerteam super, ich finde das Team super und glaube, das ist eine gute Investition. Dann ist das Risiko trotzdem auf ein Asset innerhalb einer gesamten Asset-Klasse gebündelt. Und es kann ja immer was passieren, dass sich dieses Asset nicht in diese Richtung entwickelt, was du dir vorstellst. Es ist einfach statistisch gesagt, dass dieses Risiko besteht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere jetzt nicht in eine Smart Contract Plattform, sondern in viele Smart Contract Plattformen, dann streust du das Risiko von einem Single Asset zumindest mal in eine Industrie und sagst, okay, ich glaube, dass Smart Contracts im Middleman abschaffen werden, dass das eine gute Technologie ist, die auch angewendet wird, und gehe aber das Risiko weg von, es wird Solana, Cardano oder Ethereum. Und das ermöglichen wir eigentlich den Investoren. Wir helfen im Prinzip eben, neue Technologien in dieser Domain zu finden, schnellzeitig zu finden, hoffentlich auch auf die richtigen zu setzen, mit einer ordentlichen Strategie, und für den Nutzer einen Teil der Komplexität wegzunehmen und zu sagen, okay, ich glaube an Smart Contracts, aber ich weiß jetzt eben nicht, ob es Solana, Ethereum oder Cardano wird.
Jetzt habt ihr bei euch auf der Website so 4 verschiedene Portfoliotypen. Ne? Ist das auch quasi euer Angebot? Also die finde ich ja ganz nett. Da sagt ihr einmal NFT und Metaverse, dann sagt ihr abenteuerlich, ausgewogen und vorsichtig. Ist das quasi so, sind das die 3 Kategorien plus dann NFT, Metaverse, die ihr denn euren Kunden anbietet? Oder ist das jetzt nur ein Beispiel und man könnte auch noch individueller vorgehen?
Also wir bieten mittlerweile 5 Produkte an. Ah, also 3 Einsteigerportfolios, eben von vorsichtig bis zu, ich glaube, balanciert heißt es in der Mitte, sind wir mit Englisch und Deutsch. Und abenteuerlich, also mal risikostufentechnisch, dann eines fokussiert auf DeFi-Technologie und eines fokussiert auf Metaverse-Technologie und Bitcoin und Ethereum als Single Assets. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, mit dem wir gefahren sind. Wir haben natürlich mit den 3 Starter-Portfolien losgelegt, also die eher risikobasiert sind. Das heißt, mal für Anleger, die sagen, okay, ich möchte mir jetzt eine Crypto-Exposure haben, weiß aber jetzt noch nicht, wo ich genau anfangen will, oder ich interessiere mich vielleicht auch nicht für die ganzen Industries, sondern ich sage, ich will einfach mal diese Asset-Class-Krypto in meinem Portfolio haben. Für da haben wir einfach gesagt, okay, wir gehen einfach mal ein bisschen ein vorsichtigeres Modell, ein bisschen riskanteres, aber du hast mal Exposure zu Crypto. Und das zweite ist halt für Themen, die dann ein bisschen spezifischer sind, Nische im Metaverse und DeFi. Und die großen Riesen Bitcoin und Ethereum haben einfach Kundennachfrage. Wir sind halt am Markt die etabliertesten Unternehmen, Projekte. Das ist so, wie als würden wir halt Amazon und Apple mit anbieten. Einfach, weil es viele Leute wollen. Tendenziell, wie legen unsere Kunden los? Also die User Journey ist eigentlich immer sehr ähnlich. Die meisten fangen mit einem dieser drei Starter-Portfolios an, also von vorsichtig bis abenteuerlich, wobei abenteuerlich das meistgewählte ist, und nehmen dann in einen zweiten Schritt eine Industrie dazu. Sehr beliebt ist eben dieses Metaverse-Thema. Sehr viele bekommen jetzt mit, hey, da tut sich sehr viel, und sagen, okay, ich möchte auch noch ein bisschen zusätzlich investieren. In diesen abenteuerlichen Mix hast du aber schon Tokens drin, die in das Metaverse investieren. Auch wieder Beispiel Aktien. Ich kaufe den MSCI World, investiere ich in Industrieländern, in Aktien, in deren Unternehmen, kann aber jetzt auch zum Beispiel ein ETF dazu nehmen, Clean Water beispielsweise, wo ich in Unternehmen investiere, die sich auf saubere Wassertechnologien fokussieren, und habe damit einfach eine größere Exposure zu einer Industry. Es kann aber auch sein, dass diese Unternehmen in meinen allgemeinen Index drin sind. Das ist einfach so, ich sage mal, so eine kleine Wette oder eine kleine Glaubensfrage, weil ich einfach glaube, Clean Water ist ein Thema für die Zukunft. Ich möchte das unterstützen. Ich glaube, dass es einen großen Faktor in unserem Leben spielen wird, und ich möchte einfach da mehr Exposure haben. Und dasselbe ist halt für Krypto auch. Wie gesagt, Krypto ist mittlerweile einfach eine ziemlich große erste Klasse geworden, also von der Branchendichte her.
Jetzt geben wir natürlich keine Anlagetipps. Wer sich dafür interessiert, muss sich das mal anschauen und überlegen, ob das zu ihm oder ihr passt. Ne? Also Risiko, hast du gerade schon erwähnt, ist möglicherweise High Risk. Also High Risk kann sein Totalverlust. Aber nichtsdestotrotz scheint ihr ja einen ganz guten Lauf zu haben, denn ihr habt eure Seed-Runde nochmal erweitert. Ne? Lass uns darüber nochmal sprechen. Warum macht man das? Also wir haben ja vor einem knappen Dreivierteljahr, glaube ich, gesprochen. Und da war die Seed-Runde bei 1,8 Millionen Euro, jetzt ist es bei 5,5. Warum nicht gleich eine Series A?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wie fange ich da jetzt am besten an? Ich würde mal sagen, die Seed-Erweiterung hat sich jetzt eigentlich ergeben. Also auch so ein kleiner Teaser. Wir sind jetzt aktuell sehr stark in Österreich vertreten. Also ein Großteil unserer Kunden sind Österreicher. Wir haben auch einen guten Namen jetzt in Österreich schon aufbauen können und sind kurz davor, in den nächsten Markt zu gehen. Dazu kommen News in den nächsten Wochen. Und der große Punkt war für uns jetzt, okay, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Zwischenphase. Wir sehen, wir wachsen sehr stark. Wir sind kurz davor, in den nächsten Markt reinzugehen. Und wenn wir in den nächsten Markt wollen, dann wollen wir auch da unsere Erfolgsstory, was wir jetzt in Österreich haben, auch replizieren. Und da bist du jetzt in so einer Zwischenphase zwischen, okay, ich bin in Österreich, ich habe diesen Case bewiesen, es scheint zu funktionieren, wir können gut Kunden akquirieren, wir können Kunden gut halten. Und jetzt wollen wir in den nächsten Markt. Und wir wollten eigentlich unsere Series A-Story darauf aufbauen: wir sind im nächsten Markt und wir wollen dort jetzt wachsen und nicht mit dieser Story rausgehen, wir gehen in den nächsten Markt. Also es ist irgendwie so ein Thema. Wir sind jetzt noch in einem relativ kleinen Markt, wollen jetzt in einen großen Markt gehen, wollen aber nicht mit der Story, dass wir in einen großen Markt gehen, nach außen gehen und Series A racen, sondern wir wollen jetzt mal erstmal zeigen und für uns auch selbst beweisen, können wir das replizieren, was wir gemacht haben. Und der Gedanke war dann einfach, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, um das auch zu zeigen. Österreich ist ein Markt, der nächste Markt ist ein bisschen größer und da brauchen wir halt wieder Kapital. Da war es ursprünglich auch nur geplant, dass wir eigentlich eine interne kleine Runde machen zu bestehenden Gesellschaften. Hey, nehmen wir noch mal ein bisschen Geld auf, einfach um noch mal ein bisschen mehr Power in den neuen Markt zu legen. Und ja, wir bekommen halt relativ viele Anfragen auch von anderen Investoren, habe es halt so hier und da mal anklingen lassen und hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, das sind ein paar Investoren, die auch jetzt sofort noch in dieser Erweiterung mitmachen wollen. Und ich glaube, einen ganz guten Investor, der einfach jetzt gerade vom Setting her gut gepasst hat, war Wicklow Capital. Das ist ein US-VC, die sind zum Beispiel in Ledger, an Blockchain.com und noch ein paar anderen Krypto-Unicorns investiert, die auch sehr, sehr gutes Industrie-Netzwerk haben. Die sind dann an den Tisch gekommen, haben halt ein paar Mal gesprochen, der Fit war sofort da. Und es passt einfach auch gut für die nächste Story. Also die haben ein gutes Netzwerk zu weiteren Investoren, die für uns auch sehr interessant sind, dann für die Series A. Und sie waren mega unkompliziert. Ich glaube, auch ein großer Faktor, warum wir uns eben auch für eine Seed-Erweiterung entschieden haben und nicht für eine Series A, war, wir wollten es unkompliziert machen. Ein Fundraising-Prozess nimmt immer Zeit, nimmt immer Fokus, weil wenn du gute Investoren haben willst, und du brauchst einige Gespräche, dann fängt die Due Diligence an. Ich glaube, Jan, du hast auch schon von anderen Gründern gehört. Also es ist immer ein bisschen Effort verbunden mit einer Finanzierungsrunde.
Klar.
Und wir hatten jetzt einfach das Glück, dass dadurch, dass wir einfach eine Seed-Extension gemacht haben, diesen Effort uns eigentlich sparen konnten. Also es waren, ich glaube, einzelne Calls, hey, bist du dabei? Ja, bin dabei.
Okay, super.
Schnelles Pitch-Deck und das war's. Also es gab eigentlich auch nicht so viele Informationen. Es gab jetzt auch nicht wirklich einen Due Diligence-Prozess. Es gab nicht mal wirklich Team-Calls. Es war ich in Call mit den Investoren und gesagt, okay, das passt. Und das wäre für eine größere Series A, die wir jetzt eigentlich anstreben wollen, nicht möglich gewesen. Mhm. Wir brauchen jetzt aber das Firepower und nicht in 3 bis 6 Monaten. Das kurz gefasst ging es um Speed und unkomplizierter.
Und diese Firepower, von der du sprichst, wofür braucht ihr die? Ist das jetzt weiter? Also du hast gerade gesagt, ihr geht in einen neuen Markt. Okay, verstanden. Mhm. Dann, also da muss man wahrscheinlich die Marke aufbauen. Vielleicht kannst du gleich nochmal beschreiben, wie ihr eure Kunden überhaupt akquiriert, über welche Kanäle oder ob ihr das über Partnerschaften macht. Weil momentan sieht es so aus, als seid ihr eine Standalone-Plattform. Ihr seid jetzt nicht irgendwo integriert. Mhm. Ne? Und dann klingt das so ein bisschen so technische Weiterentwicklung wahrscheinlich, ne? Aber dann eben wahrscheinlich auch Marketing, ne?
Genau. Also ein großer Teil der Finanzierungsrunde wird in Marketing fließen. Mhm. Eigentlich machen wir ein recht klassisches Marketing. Ich glaube, wir sind relativ stark drin. Performance-Marketing, Native Ads, Sponsored Articles. Also das ist so die. Also ich glaube, Coinpanning generell, wir setzen sehr stark auf Performance-Marketing. Mhm. Was wir nicht so gern mögen, sind Marketing-Kanäle, die wir sehr schwer messen können. Mhm. Wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen an Sportsponsoring angetastet, hat das super funktioniert, so von der Markenbekanntheit. Für uns ist es aber ein bisschen schwierig, das Ganze zu messen, wie viel konvertiert das wirklich in Kunden. Wir sind ein großer Fan von ROAS, also was schaut da wirklich raus, wie viel zahlen wir, was kriegen wir da raus. Und da sehen wir einfach, dass wir recht stark in klassischen Performance-Channels sind. Mhm. Und das sehen wir sehen, kurz gefasst, wir sehen, wie viel wir in Österreich deployen können. Und wir replizieren das jetzt einfach auf die Größe auf des nächsten Marktes. Und dann war so, okay, wenn wir das ungefähr in Österreich sinnhaft deployen können, dann brauchen wir so viel mehr, um das auch in den nächsten Markt sinnhaft deployen zu können. Und ich spreche jetzt von einer Timespanne von 6 bis 12 Monaten, weil wir wollen eine Series A machen, wir wollen die auch relativ bald angehen, sondern brauchen einfach jetzt noch ein bisschen das, was wir in Österreich haben, einfach aufgrund des Größe des nächsten Marktes zu replizieren. Kurz gefasst, ja.
Und was würdest du sagen, wie groß kann das Ganze mal werden? Also Geschwindigkeit scheint ja zu stimmen, aber wie groß? Also auf welche Märkte, auf wie viele Märkte guckt ihr noch und was ist denn so das Bottleneck bei euch denn gerade? Weil, also sagen wir mal, die Technologie habt ihr ja erstmal schon, ne?
Mhm. Ich glaube, das größte Bottleneck für uns ist die Regulatorik, kurz gefasst.
Okay.
Wir befinden uns im Kryptomarkt und in diesem Subsegment auch noch in, ich würde sagen, Portfolioverwaltung, Index Provision, je nachdem, in welchem Markt du jetzt gerade bist. Jedenfalls, wir sind in Krypto und erstellen Portfolios. Also wir managen ja auch das Geld der Kunden. Mhm. Das ist regulatorisch nicht so einfach und ist in jedem Land ein bisschen anders. Heißt, auch in den nächsten Markt, das war jetzt nicht einfach so wie bei einer E-Commerce-Plattform oder bei Social Netzwerk, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in den nächsten Markt, mache dort Werbung und akquiriere Kunden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch derselbe Grund, warum Trade Republic oder auch die großen Fintechs zunächst immer sehr konzentriert auf Einzelmärkte sind und nicht sagen, hey, wir racen einfach, ich weiß nicht, irgendeine Hausnummer, 1 Milliarde, dann gehen jetzt alle europäischen Märkte an. Das braucht immer seine Zeit, bis du dieses Setup, das du in einem Land hast, in den nächsten Markt replizieren kannst. Mhm. Also ich glaube, bei uns ist einfach ein großer Faktor, wir müssen jetzt diese Expertise noch aufbauen und dann auch wirklich in den nächsten Märkten reinzugehen. Plus, dass du natürlich Nebeneffekte hast, du kannst nicht alles, du kannst nicht einfach Geld draufschmeißen, also musst du ja auch die Prozesse aufbauen. Aber ein großer limitierender Faktor ist für uns, strukturell können wir nicht unser Produkt 1:1 in jeden Markt replizieren. Das ist eigentlich so das große limitierende Faktor. Und wir, ja, kurz auf die Frage, was steht so an? Also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall in einem weiteren EU-Land noch launchen. Das ist sehr stark auf der Roadmap. Wir wollen sehr schnell innerhalb der Europäischen Union expandieren. Das hat auch einen Grund. Es ist leichter in der Europäischen Union zu expandieren als außerhalb der Europäischen Union, wollen aber eigentlich eine globale Plattform aufbauen.
Und nochmal ganz kurz zur Regulatorik. Wie ist es denn europaweit, also jetzt EU-seitig und auch, also ja, ich habe jetzt eher so den Blick auf Deutschland, weniger auf Österreich, aber ist da aus deiner Sicht genügend Verständnis seitens der Regulatorik vorhanden für diesen ganzen Markt?
Nee. Also ich
glaube,
die Frage ist, wo soll man anfangen? Also okay. Ich glaube, die EU, es hat eigentlich mal sehr gut geklungen. Also die EU hat eigentlich einen recht guten Schritt schon vor 2 Jahren, ich glaube, das war jetzt vor knapp 2 Jahren, gesetzt mit dieser MiCA, also Markets and Crypto Assets Regulation. Sie wollten im Prinzip ein allgemeines Regelwerk für die Europäische Union schaffen, in dem Cryptocurrencies und Digital Assets reguliert werden. Und das ist eigentlich super. Also ich bin ja nicht gegen Regulierung. Da wir, solange wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen können, in dem wir replizieren können, ist es ein super Konstrukt, da wir recht sicher in neuen Märkten launchen können. Was jetzt so ein bisschen passiert ist, dass es auch nach hinten losgeht. Also ich glaube jetzt, man hat es ja so ein bisschen mitbekommen von der Diskussion Unhosted Wallets, KYC bei Unhosted Wallets. Ich meine, wie soll das funktionieren? Das bremst im Prinzip DeFi. Kurze Diskussion über Proof of Work, also kurze Diskussion eigentlich, echt zahre Diskussion, dass auch Proof of Work diskutiert wird. Das wird de facto Bitcoin und weitere Cryptocurrencies verbieten. Also ich meine, das sind eigentlich schon sehr einschneidende Themen, die im Prinzip die ganze Industry gegen die Wand fahren können. Zum Glück ist es bis jetzt nichts passiert. Es ist auch Teile sind noch zur Diskussion, es ist also noch ein gewisses Risiko da. Aber man merkt auf jeden Fall, es ist sehr viel Unverständnis in der Industry und bisher zeichnet sich Europa nicht sehr als innovationsfördernd in ganz Bereich Web3. Ich glaube, das ist eigentlich eine mega Chance. Also bis jetzt sind wir als Europa eigentlich immer hinterher, wenn es um Innovation und Digitalisierung geht. Mhm. Hätten mit Krypto und Digital Assets eigentlich eine mega Chance, verschlafen es aber ein bisschen. Das ist jetzt so auf EU-Ebene. Cool, dass es eine allgemeine Regulierung kommen soll. Wir müssen nur wirklich aufpassen, dass sie auch sinnhaft gestaltet wird.
Und ist das Ganze zeitkritisch?
Naja, natürlich ist es zeitkritisch. Also du competest ja auf einem globalen Markt. Ich glaube, die asiatischen Players haben es eigentlich ganz gut gezeigt. Wenn du es halb reguliert machst und sagst, okay, ich fahre jetzt dann einfach in jeden Land rein, sagen wir mal so zwei Namen, Binance und Crypto.com. Ich glaube, die stechen nicht immer sehr hervor mit ihrer Regulierung. Mhm. Mega Unternehmen, im Prinzip sehr viel Offshore gestaltet, ohne fixen Sitz. Wenn du das so machst, hast du natürlich ein mega, mega Sprungbrett. Da kannst du als europäischer Player fast nicht mithalten. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die EU am schlechtesten darstellt, aber auf jeden Fall müssen wir global competen. Das sind ja Produkte, die global angeboten werden. Ich als europäischer User kann auch ein Panamerikaner einkaufen sozusagen. Mhm. Wir competen mit jedem Unternehmen weltweit.
Es gab ja gerade eine tolle Studie, dass Deutschland zumindest das Krypto, ich glaube unter den Top 3 der kryptofreundlichsten Länder der Welt war. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, wie das kommt. Aber
ja, ich glaube, da kann man nochmal den Rahmen machen. Also das eine ist auf EU-Ebene, also mhm. Europa-Ebene. Mhm. Da tut sich jetzt relativ viel in Richtung Mika. Frage, ist das wirklich gut? Geht die Regulierung in die richtige Richtung? Mhm. Wäre gut, wenn es ein Regelwerk gibt. Deutschland hat ein bisschen einen eigenen Weg gefahren, auch EU-weit. Sie waren ja eine der wenigen, und ich glaube, meines Wissens nach sogar das einzige Land, die Kryptowerte als Finanzinstrumente kategorisiert haben. Das hat einen Vorteil und Nachteil. Dadurch, dass wir sagen, Kryptos sind Finanzinstrumente, fallen wir dadurch schon in das klassische Finanzdienstleistungsgeschäft. Und das heißt, dieses klassische Regelwerk, was auch für Aktien, Banken und so weiter gilt, gilt jetzt auch für Kryptounternehmen. Mhm. Nachteil, es ist natürlich nicht leicht, so eine Lizenz zu bekommen. Vorteil, Rechtssicherheit. Mhm. Wir wissen halt, es sind uralte Gesetze im Prinzip, das sind Konstrukte, die wir schon kennen, das sind Lizenzen, die wir schon kennen, das sind Gesetze, die wir schon kennen und die können wir jetzt einfach für Krypto auch anwenden. In der einfachsten Form ausgedrückt. Ich glaube auch, warum Deutschland jetzt als sagen wir so Top 1 Player in Richtung Krypto-Industry eingestuft wurde, ist einerseits eben diese Klassifizierung Finanzinstrumente, macht den Anfang komplexer, aber später leichter. Und das Zweite, was recht spannend ist, ist der Bereich EWPG. Also Security Tokens. Mhm. Also in Deutschland haben wir jetzt mit EWPG eines der wenigen Gesetze, die wirklich sinnhaft und reguliert Security Tokens an den Markt bringen können. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ein recht interessantes Thema. Ich meine, dieses ganze Tokenization of everything, Tokenization of every asset which has a value will be investable. Also diese ganzen Schlagwörter, die wir schon 2017 gehört haben, mhm. klangen eigentlich mega wow. Das macht voll Sinn, technisch voll Sinn. Hey, warum machen wir das nicht? Ja, okay, können wir regulatorisch nicht machen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland schon ein bisschen einen Vorteil, dass Security-Tokens wirklich faktisch umsetzbar sind und auch sinnhaft umsetzbar sind. Und ich glaube, das macht den Markt auch besonders interessant.
Super. Du, das war jetzt ein spannender Rundumschlag durch die Kryptowelt. Also finde ich spannend, was ihr macht. Finde es auch, also klingt ja so, als seid ihr da auf einem richtig guten Weg, wenn jetzt nicht die Regulatorik euch ein Bein stellt. Drückt die Daumen, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt kurz die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das war ein super Tag. Ich hoffe, dass es nicht zu überschwemmend war.
Nee, ich fand's super. Hat mir großen Spaß gemacht. Du, Alex, dann freue ich mich, wenn es wieder Updates gibt bei euch, wenn wir weitersprechen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bis dahin erstmal alles Gute, ja?
Ja, danke, machen wir so.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Alexander Waltingroja, CEO und Co-Founder von Coinpanion. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter mit To Infinity and Beyond. Ich habe es ja vorhin erzählt, unser Krypto, Blockchain, Web 3.0, NFT oder DeFi Podcast. Die ganzen großen Wirtschaftsthemen der Zukunft, alle zusammen in einem Podcast. Wundervoll erklärt von Kerstin Kier-Eismann und Daniel Höpfner. Und heute, wie gesagt, zum allerersten Mal mit einem Gast. Lasst euch das nicht entgehen. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich, denn es geht um das wichtige Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies. Ein großartiges Thema, unglaublich wichtig, das zu verstehen, hat eine hohe Relevanz für die Zukunft. Deswegen auf jeden Fall mein Hörtipp für nachher. Einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. So, und damit tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.